ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Er hat immer gesagt, wenn die Schule funktioniert, weiß ich, dass du Verantwortung tragen kannst und dann gebe ich dir auch alle anderen Freiheiten. Ich habe das erste Mal eine Zigarette geraucht mit meinem Vater. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken mit meinem Vater. Er hat immer zu mir gesagt, probier doch alles mit mir aus, bevor du das irgendwo bei einer Party machst und dann selber vielleicht irgendwie die Kontrolle verlierst.
Und ist dir schlecht gewesen nach der ersten Zigarette?
Nö.
Und was hat er gesagt?
Ja, genau,
und dann?
Er hat gesagt, zieh mal Dollar, du hast es nicht richtig gemacht.
Radio 1. Hörbar. Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Jede Woche sitzt hier mir eine Persönlichkeit gegenüber, eine Person, die sich 8 Songs aus ihrem Leben ausgesucht hat, Lieder, für die es im Idealfall irgendeine kleine Geschichte gibt oder die für eine Station im Leben standen. Und wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Angeblich liegt Schönheit im Auge des Betrachters bzw. der Betrachterin. Ist ja auch so. Aber darüber hinaus gibt es zahlreiche Definitionen dessen, was Gesellschaften oder Kulturen als schön empfinden. Ob uns das nun gefällt oder nicht. Wären wir ohne all das besser dran? Mit Sicherheit. Immerhin ist der Wettbewerb Miss Germany, in dem es Jahrzehnte um sehr junge, schöne, unverheiratete Frauen ging, inzwischen zu einer Veranstaltung geworden, die couragierte, engagierte Frauen auszeichnet. Die aktuelle Miss Germany 2024 ist heute zu Gast. Apame Schönauer, die 1984 in Teheran zur Welt kam. Mit 6 lernte sie Deutschland kennen und studierte später in Stuttgart Architektur und Städtebau. Heute ist die Diplom-Ingenieurin Mutter zweier Kinder, lebt mit ihrem Mann in Berlin und engagiert sich für die Töchter Irans, von denen sie ja selbst eine ist. Nutzt also ihren Titel, um die Aufmerksamkeit immer wieder auf die mutigen Frauen im Iran zu richten.
Herzlich willkommen, liebe Apame, schön, dass du da bist.
Danke.
Wir erfahren ja gleich, wie es in deinem Leben so aussieht. Und du hast auch ganz berechtigt, als wir uns eben kennenlernten, die Frage gestellt, bin ich eigentlich hier als Protagonistin dieses Buches, dieses wunderbaren Buches Irans Töchter, über das wir gleich nochmal sprechen, oder bin ich hier, weil ich Miss Germany bin? Mhm. Und ich habe dir gesagt, das eine kam zum anderen. Also zuerst haben wir eine Protagonistin gesucht, um dieses Buch vorzustellen, weil es ist wirklich toll und bewerbenswert. Und dann dachten wir, ist doch toll. Vor 2 Jahren war Domitila Barros schon mal hier, eine Greenfluencerin, die auch Miss Germany wurde. Und jetzt bist du's. Das ist ja einerseits sehr schön, so einen Titel zu haben und die Aufmerksamkeit zu haben. Andererseits passieren auch komische Sachen. Wenn du gewusst hättest, was so alles passiert, hättest du dich drauf eingelassen?
Zu 100% ja. Ich hätte das genauso gemacht, wie ich es gemacht habe. Und ich erkläre dir auch, warum. Weil mutig zu sein und sichtbar zu sein bedeutet aber auch, dass man damit klarkommen muss, dass man Gegenwind kriegt.
Du hast nicht nur Gegenwind gekriegt, du hast ganze, was ist das, wie will man das nennen? Das
Shitstorm,
muss man,
Hatestorm. Ja, aber ich habe ja gelernt, das heißt nicht Shitstorm, sondern Hatestorm, weil ich habe ja nichts gemacht, dass ich sozusagen darauf eine Reaktion kriege. Das heißt,
stimmt.
Bei mir nennt man es Hatestorm, was es jetzt nicht unbedingt besser macht, aber ich komme damit klar, ich komme damit wirklich klar. Im Gegenteil, das verursacht in mir eher so eine Wut, die ich dann transformiere in eine Energie, um damit genau so weiterzumachen. Um damit genau zu sagen, umso mehr es recht jetzt und wie wichtig ist bitte mein Thema und wie aktuell und genau das zeigt es mir, die Reaktion.
Also wir wollen jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, nur für all diejenigen, die vielleicht auf so einem Leuchtturm, auf so einer Hallig leben oder in einem Baumhaus und von all dem überhaupt gar nichts mitbekommen haben. Diejenigen, die jetzt 14 Jahre in Bolivien waren und einfach nur auf Schmetterlinge geguckt haben, hier ist viel los. Und es reicht schon, dass dieser Misstitel verändert wurde, dass die Leute auf die Barrikaden gehen, ne? Also Beispiel, die Miss England, glaube ich, hatte kurze Haare. Auch da sind die Leute schon ausgerastet, wie das denn sein könnte. Mhm. Also nach wie vor ist da in den Köpfen vieler Menschen so ein kleines Bild von Schönheit und schönen Frauen verankert. Das ist ja schon mal an sich, für sich genommen, sehr komisch.
Das ist ja für sich schon mal sehr komisch, dass wir immer noch den weißen Mann haben, der gerne irgendwie noch auf die junge, schöne, blonde Frau jetzt in diesem Fall auch tatsächlich mit Bikini schaut, die dann irgendwie ein Autohaus eröffnet oder so. Und die meisten haben immer noch nicht verstanden, dass Miss Germany vor 5 Jahren das Konzept verändert hat, dass Max Glamour, dritte Generation, gesagt hat, das ist nicht mehr zeitgemäß, Frauen nach ihrem nur Äußerlichkeiten zu beurteilen, sondern es geht darum, eine Verantwortung zu tragen. Was hat diese Frau für eine Mission? Was will sie in der Welt verbessern? Ja, es geht um die innere Schönheit.
Mhm. Das war schon mal das eine. Also wieso sind die nicht mehr stromlinienförmig? Wieso sind die nicht mehr unter 25?
Genau.
Das ist mal das eine, genau, was die Leute wirklich total kratzt.
Dann bin ich auch noch zu alt, weil ich bin 39 und bin Mama. Das kann ja auch nicht sein, dass eine Miss Germany 39 ist und Mama ist. Und dann, oh mein Gott, ist sie in Iran geboren, hat schwarze Haare und sieht nicht aus wie die typische deutsche Frau.
Etwas daran stimmt nicht. Du hast keine schwarzen Haare. Sie sind dunkelbraun. Und ein bisschen sind sie auch in den Spitzen so sehr schön.
Symbolisch gesagt, schwarze Haare.
Ja, all das hat dafür gesorgt. Jetzt könnte man sagen, dass es vielleicht so ein paar Leute gab, die so gesagt haben, das ist aber anders, das ist aber komisch. Die gibt's ja immer. Aber was so beunruhigend ist, und da frage ich mich immer, was haben diese Leute gemacht, bevor es Social Media gab? Denn auch da gab es diese Gefühle ja schon. Vielleicht hat nicht jeder so viel mitbekommen und nicht jeder hatte das Gefühl, er oder sie wird persönlich angesprochen. Weil die Leute haben ja plötzlich das Gefühl, zu allem ihre Meinung zu sagen.
Absolut.
Wo du so denkst, wer hat dich denn gefragt?
Die verstecken sich hinter ihrem Computer, haben anonyme Namen. Also die meisten, die mir Hassnachrichten schreiben, sind entweder Bots tatsächlich, also das heißt keine echten Menschen, sondern virtuelle. Oder es sind halt wirklich Menschen, die sich irgendwo aus Buxtehude hinter ihrem Computer verstecken, anonymen Namen haben und genau wie du gerade gesagt hast, ihren Senf dazu geben wollen. Aber das Tolle daran ist, alles, was mir in der wirklichen Welt passiert ist, ist so überdimensional positiv. Davon abgesehen, dass in der Social-Media-Welt auch das meiste positiv ist. Nicht verstehen, wir reden nur gerne über diese schlechten Nachrichten. Aber im wirklichen Leben würde dieser, ich nenne ihn mal Hans-Peter, niemals auf mich zukommen und mir seine Meinung sagen. Das würde ich ja richtig toll finden, wenn jemand mal kommt und mir ein konstruktives Feedback gibt. Das machen die
aber
ja nicht.
Aber was soll denn in deinem Fall ein konstruktives Feedback sein?
Beispielsweise, erklär mir, warum, was ich immer wieder höre, ist, was ich auch berechtigt finde, warum behält Miss Germany den Namen Miss Germany?
Ach so, okay,
zum
gut.
Beispiel,
aber das müsstest du gar nicht beantworten, weil das müsste der Organisator möglicherweise beantworten.
Das würde ich zum Beispiel eine Frage nennen, das würde ich verstehen. Oder wenn Leute dann wirklich das Ganze hinterfragen und sagen, erklär doch mal genau, jetzt bist du Miss Germany und was heißt das denn, wenn es nicht mehr um Schönheit geht? Was heißt denn, dass du eine Verantwortung übernimmst? Also drüber diskutieren, drüber reden, was bedeutet das? Gehst du zu Miss Universe? Da kann ja jetzt keine Miss Germany dann mehr hin. Was bedeutet das denn
Moment, warte, das ist für Leute, die jetzt nicht so into Beauty-Wettbewerbe sind. Also Miss Universe ist dann so das ist die ultimative Stufe und da gibt es wahrscheinlich nach wie vor die, oder gibt es noch was höher ist als Miss Universe, Miss God?
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich, okay. Irgendwas in der Dreifaltigkeit möglicherweise, was jetzt plötzlich auch nicht der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist ist, sondern irgendeine Frau, die da noch zwischenwirbelt. Das wär's doch mal.
Vielleicht, ja.
Aber okay, Miss Universe ist auf Erden dann wahrscheinlich so paradox es gerade klingt, dann das, was man als hübsche junge Frau dann noch erreichen kann. Also mal abgesehen davon, und das ist ja eine weiter verwirrende Nachricht, du bist ja nun auch sehr attraktiv. Also es ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, ja, Courage hin oder her, aber so, du hast das heißt, du bringst das auch mit und trotzdem, und fast hat man das Gefühl, als hätte das die Leute noch zusätzlich angestachelt.
Wahrscheinlich.
Ne? So. I don't know. Also es ist schon eine sehr komische Situation und deswegen musste ich dich das fragen, hättest du das nochmal gemacht, aber ich nehme es dir ab, wenn du sagst ja.
So,
und du hast ja auch noch ein bisschen Zeit vor dir, da kann noch einiges Gute auch passieren.
Ja.
Jetzt geht's erstmal um die Musik deines Lebens. Matt Simons, Catch and Release.
Ja.
Wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
Das war ein ganz schöner Moment, als dieses Lied rauskam, weil irgendwie mich und meine Familie, wir sind sehr verbunden zueinander, obwohl meine ganze Familie in der gesamten Welt verstreut ist. Ich habe ein bisschen Familie noch im Iran, ansonsten sind sehr viele Iraner natürlich ausgewandert über die Jahre, weil es Iran einfach nicht lebenswert ist. Kommen wir bestimmt ja auch nochmal drauf zu. Und ich habe ganz viel Familie in Amerika, in Kanada, in Australien. Und als dieses Lied rauskam, war es halt irgendwie, dass alle dieses Lied toll fanden. Und jedes Mal, wenn einer aus meiner Familie dieses Lied im Radio gehört hat, hat er sich sofort aufgenommen und wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe und hat dieses Lied, wie er dabei rumtrallert und mitsingt, aber natürlich können auch alle nur den Refrain, in die Gruppe geschickt. Und dann, ach guck mal, das ist ein Eichhörnchen bei dir, ist ja süß.
Also nicht hier im Studio, muss man dazu sagen, vor der Tür.
Ja, genau. Hallo. Und dann haben wir uns alle einfach darüber gefreut und das hat einfach eine Verbundenheit zu meiner Familie, dieses Lied.
There's a place I go to where no one knows me. It's not lonely.
Apame Schönauer ist heute hier zu Gast. Sie ist Diplom-Ingenieurin, sie ist Architektin. Ist man eigentlich automatisch Diplom-Ingenieurin, wenn man auch Architektin ist? Also muss
nein.
Man. Nein. So, du bist beides und du bist Mutter und du bist Miss Germany. Also. Eins hätte schon gereicht hier, um hier zu sitzen, aber du bringst das alles mit, bist 1985 in Teheran zur Welt gekommen. Ich habe jetzt keinen Monat gefunden, kein Geburtsdatum.
84 eigentlich.
Ah, 84, okay. Gut, schau.
4.7., ich bin Independent Girl.
Okay, Independent Girl.
Das ist ja das Datum, die
Unabhängigkeitstag.
Unabhängigkeitstag in Amerika, Das ist mein Geburtstag.
API. Wirst du genannt von vielen Leuten, du hast dich auch selbst am Telefon eben so genannt. Apame heißt, wenn Farben im Einklang sind.
Ja.
Wie schön.
Ja, das ist, wenn Farben im Einklang sind, einer Person, einem Gegenstand. Ganz genau übersetzt heißt mein Name sogar vom Herzen gefärbt. Also ich habe einfach schon, mein Name trägt eigentlich meinen Job mit sich, weil ich natürlich durch meine Architektur sehr kreativ bin. Ich male selbst und habe sehr viel den Bezug zur Farbe und das ist in meinem Namen auch enthalten.
Du hattest Malunterricht bei einem Künstler. Was für ein Künstler war das?
Ich hatte sehr viele unterschiedliche Künstler. Meine Eltern haben das, seitdem ich ganz klein war, seitdem ich 8 oder 9 war, gefördert, weil ich gerne gemalt habe, dass ich zu unterschiedlichsten Künstlern in den unterschiedlichsten Städten, ob in Flensburg, in Göttingen, habe ich immer Privatunterricht gehabt. Und meine Eltern haben Künstler gefunden. Der eine war mal ein Iraner. Dann war ich mal bei einem deutschen Künstler und die haben mir einfach Zeichenunterricht gegeben. Ich habe Stillleben gemalt, ich habe gelernt, wie man mit Farben umgeht. Genau.
Also haben sie ein Talent in dir, ein Talent fördern wollen? Im Grunde sind deine Eltern, wir lernen sie gleich ein bisschen kennen. Das könnten jetzt auch Hippie-Eltern sein, nur wie du sie beschreibst, sind sie aber nicht. Sie haben schon auf das Leistungsprinzip gesetzt.
Ja.
Also wahrscheinlich war Malen okay, aber Physik-Leistungskurs Leistung, war schon wichtiger, ne? Wahrscheinlich.
Definitiv beides. Also tatsächlich ist mein Papa im Herzen Hippie, das würde ich schon sagen. Wir sind nicht mit Religion aufgewachsen worden. Gut, das sind die wenigsten Iraner, aber mein Vater ist schon, er hat immer gesagt, wenn die Schule funktioniert, weiß ich, dass du Verantwortung tragen kannst und dann gebe ich dir auch alle anderen Freiheiten. Ich habe das erste Mal eine Zigarette geraucht mit meinem Vater. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken mit meinem Vater. Er hat immer zu mir gesagt, probier doch alles mit mir aus, bevor du das irgendwo bei einer Party machst und dann selber vielleicht irgendwie die Kontrolle verlierst. Lieber mit mir zusammen.
Mhm.
Ja.
Und ist dir schlecht gewesen nach der ersten Zigarette?
Nö.
Und was hat er gesagt nach der ersten Zigarette? Er hat dich doch bestimmt genau beobachtet.
Ja, genau.
Und dann?
Er hat gesagt, zieh mal Dollar, du hast es nicht richtig gemacht.
Und du so, oh geil, ich will noch einen. Und er
ich
so, oh
werde es genauso machen mit meinen Kindern, ich sag's dir, das sind so ein paar Erlebnisse.
Hast du dann ganz doll gezogen und dann gehustet?
Und dann habe ich ganz doll gehustet, genau.
Und hast du danach erstmal nicht geraucht oder hast du danach geraucht?
Ja, jetzt nicht
Sei ganz ehrlich,
nein, ich habe dann in dem Alter nicht damit angefangen, aber bestimmt so ein Jahr später.
Über welches so, Alter reden wir denn?
Über 15.
Okay.
Ja.
Okay. Also, 1984 in Teheran. Dein Großvater arbeitete für den Schah, kam ins Gefängnis, als dann die Diktatur kam. Woraufhin, also steht das in einem Zusammenhang, dass deine Mutter als Mathematiklehrerin ihren Job verlor?
Ja, die sind zu ihr gekommen und haben gesagt, von heute auf morgen, sie brauchen ihr nicht mehr unterrichten. Und es war klar, warum. Weil es an ihrem Vater lag, der dann im Gefängnis war, die Diktatur kam und man hat dann Mama den Job weggenommen.
Und genau. Wie war das für sie, als war sie schon verheiratet? War sie schon mit deinem Vater zusammen?
Ja, ja, sie war mit meinem Vater zusammen. Es kam auch ganz viel zusammen. Und ich war ja dann, ich weiß gar nicht, welches als erstes kam und welches danach. Dann war ja diese Situation mit mir und die Schule, dass ich mein Kopftuch abgenommen habe oder dass ich hinterfragt habe als 6 Jahre altes Mädchen, warum ich ein Kopftuch tragen muss, wenn hier nur Frauen und Mädchen sind. Übrigens ganz kurz zu diesem Thema, weil sehr viele religiöse Menschen, sehr viele Moslems das Thema falsch verstanden haben, will ich das nochmal ganz kurz erklärt haben. Ich habe nichts gegen irgendeine Religion. Jede Religion hat seine Daseinsberechtigung und die Menschen, die an eine Religion glauben, sollen es auch bitte tun. Ich habe nicht die Religion hinterfragt, sondern ich habe den Staat hinterfragt, warum ich als 6 Jahre altes Mädchen bei 40 Grad, wenn nur Mädchen und Frauen da sind, warum muss ich dieses Kopftuch tragen? Das ergibt keinen Sinn. Und daraufhin wurde meine Mutter in die Schule zitiert und dann hat man zu ihr gesagt, ja hier, deine Tochter, das funktioniert gar nicht und sie will ihren Kopftuch nicht tragen. Und meine Mutter erzählt mir die Geschichte und sagt, mir war dann klar, da kam natürlich dann alles zusammen. Mein Opa, der dann irgendwie dann geflohen ist, nach Flensburg ausgewandert ist, dann meine Mutter, die ihren Job verloren hat, dann ich, die dann so ein bisschen aufgemuckt habe, erzählt mir Mama, mir war klar, ich muss mit euch beiden das Land verlassen, ich muss mit meinen beiden Töchtern in ein Land ziehen, wo ihr Freiheiten genießen könnt, wo ihr studieren könnt, was ihr wollt und anziehen, was ihr wollt, verkehren mit wem ihr wollt und das war dann klar für meine Mutter sofort, dass wir nicht im Iran bleiben können.
Ich ahne, dass du in einer schwierigeren Position vielleicht sogar noch bist als ich, wenn du dich zum Thema Religion äußerst. Und es ist einerseits ein sehr, sehr heikles Thema. Andererseits habe ich das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft keinen Gefallen tun, da so einen Bogen drum zu machen, weil wir es damit überlassen wir es auch Eiferern, ne? Und dass wir sagen, ja, das respektiere ich, ja, das ist Kultur, das ist Tradition, das ist Religion, da gehe ich mal nicht ran, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten Religionen, und da mag jetzt der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin die Augen verdrehen, weil das immer mal wieder auf dieses Thema kommt, egal, die meisten Religionen gehen schon auf Kosten der Frauen, der Selbstbestimmung von Frauen. Deswegen möchte ich nur nochmal, weil wir sagen das so leicht, ich respektiere jede Art von Religion. Ich finde es schwierig, wie gesagt, weil nicht jeder Mensch die wirkliche Freiheit hat, sich für oder gegen eine Religion zu entscheiden. Und gerade in großen Familienbunden ist es so, wenn du weißt, du hast das Gefühl, du möchtest frei sein, dann hast du die Wahl, dich gegen deine Familie zu entscheiden, was du in den meisten Fällen nicht tust als Frau. Also entscheidest du dich mehr oder weniger unfreiwillig für die Religion möglicherweise.
Ja genau, aber es trägt ja auch eine Familie dazu bei, wie du schon richtigerweise sagst. Also es gibt ja super Beispiele dafür, dass eine Frau entscheidet. Ich habe einer meiner besten Freundinnen, die auch aus dem Iran ist, hat sich irgendwann vor 10 Jahren entschieden, sie möchte Christin sein. Mhm. Ihre Tochter möchte aber Moslem sein. Mhm. Und die leben es zusammen aus. Und jeder hat da so die Freiheit, entscheiden zu wollen, was er will. Und das ist für mich das Thema. Die Religion wird ja an sich immer ausgenutzt von den Falschen und und damit übt man Druck aus auf Menschen. In meinem Land ist die Religion jahrelang ausgenutzt
worden. Welches Land meinst du? Du hast 2.
Iran, okay. Im Iran, also aus dem Land, aus dem ich komme, im Iran, wird die Religion seit Jahren ausgenutzt, damit Druck auf den Menschen ausgeübt wird. Und das ist einfach nicht in Ordnung und das kann man nicht dulden. Aber wenn eine Frau freiwillig beschließt,
finde ich völlig
aus
in
welchen
Ordnung.
Gründen
absolut,
auch, dass sie das gerne möchte. Und es gibt ja auch wunderschön tragens Frauen ihren Hijab und machen daraus so kunstvolle Art und Weise, gerade das Bild, was bei dir hier im Studio hängt, diese wunderschöne Frau in ihrem roten Kopftuch. Darum geht's mir. Jede Frau, in meinem Fall auch tatsächlich, ich spreche von Frauen, soll ihre Freiheit haben, entscheiden zu dürfen, was sie trägt, was sie für welche Religion sie hat und welche nicht.
Wenn sie es aus freien Stücken, wenn ohne Repressalien genau, entscheiden kann. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Zusatz.
Richtig.
Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Ne? Die nächste Musik, also ist auch... Ich weiß immer nicht, ob ich mich dazu äußern kann, als jemand, der so, ich bin selbst nicht betroffen, oder macht es mich betroffen, weil ich Teil der Gesellschaft bin. Ich bin nicht ganz sicher. Also in diesen Diskussionen, wir sind alle sehr, sehr vorsichtig oder aber sehr unvorsichtig. Es ist so ein wackeliges Thema.
Ich denke, dass man da offen drüber sprechen sollte, über genau diese Themen.
Okay. Ennio Morricone hast du mitgebracht.
Ja.
Cinema Paradiso.
Ja.
Warum?
ist mein absoluter Lieblingsfilm, wenn mich jetzt jemand fragen würde. Ich bin mit Filmen aufgewachsen. Mein Vater war schon sehr ein großer Filmliebhaber. Er hat mir beigebracht, Kino, Cinema, Regisseure, Oscarverleihung haben wir uns immer aufgenommen, weil das ja immer nachts kam. Also bis heute ist er in Deutschland, weil da die Zeitverschiebung ist. Und wir haben uns am nächsten Morgen dann irgendwie das angeschaut. Cinema Paradiso ist für mich mein absoluter Lieblingsfilm. Es geht um diesen kleinen Jungen, der das Kino, der Cinema liebt. Und diese Musik von Ennio Morricone, Die habe ich auf meiner Hochzeit gespielt. Die hat meine Schwester auf ihren Hochzeit gespielt. Das trägt uns, seitdem wir ganz klein sind.
Pamé Schönauer ist heute hier zu Gast. Sie ist Architektin und sie ist Miss Germany 2024, kam 1984 in Teheran zur Welt. Und rein biografisch sind wir jetzt an dem Punkt, an dem deine Mutter sagt, hier, ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Ich nehme mit meine Töchter und wir folgen meinem Vater dann wahrscheinlich. Ne?
Richtig.
Gab es denn für deinen Großvater eine familiäre Anlaufstelle in Flensburg?
Nein.
Er ist da auf gut Glück gelandet.
Also das stimmt nicht. Meine Tante lebt ja jetzt noch in Flensburg. Meine Tante war erst da und dann kam mein Opa, genau. Und warum Flensburg, weiß ich nicht, aber das war die Anlaufstelle und dann sind wir nachgezogen.
1991 war richtig. Das, dein Vater ist erstmal
drei, vier Jahre
in Iran geblieben.
Später, genau.
Das muss ja für dich, als ich kenne dich jetzt 10 Minuten, aber Vaterkind würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall hast du eine tiefe Bindung zu ihm. Das muss für dich schlimm gewesen sein als deinem Mädchen, weil ihr habt euch in der Zeit gar nicht gesehen. Es ging, wenn überhaupt, übers Telefon.
Genau. Es ging nur übers Telefon. Ja, ich habe das gar nicht realisiert. Ich weiß noch genau, wie wir am Flughafen standen und ich angefangen habe zu weinen, als ich mich von meiner ganzen Familie verabschieden musste. Und dann haben wir 3, 4 Jahre hat das gedauert, bis Papa nachkam, mit ihm immer nur telefoniert. Ich kann auch nicht anders. Und dann waren wir auf einmal in diesem fremden Land damals noch mit 6 Jahren.
Erinnerst du dich an die Ankunft?
Ja, es war wahnsinnig kalt und ich habe noch nie so eine Kälte zuvor gespürt.
In welchem Monat seid ihr denn gekommen?
Ich glaube, das war November oder so. Und dann der nordische Wind dann aus Flensburg. Ich weiß noch, wie ich als 6-Jährige dachte, wow, der Wind, mit dem kann ich richtig gut springen. Es war wahnsinnig kalt. Ja, es war...
Ihr seid wahrscheinlich in Hamburg gelandet, kann ich mir vorstellen. Und dann nach.
Genau, wir sind in Hamburg gelandet. Dann hat mein Onkel, der Mann meiner Tante, hat uns dann abgeholt und wir sind dann mit dem Auto bis nach Flensburg gefahren.
Hast du, als du so aus dem Fenster geguckt hast, das ist ja auch eine völlig andere Landschaft, eine völlig andere Gegend. Erinnerst du dich an die Gedanken, die du dir gemacht hast?
Nein, nicht direkt zur Ankunft. Ich erinnere mich nur, wie ich meine Tante dann in den Arm genommen habe, die hochschwanger war und uns empfangen hat. Ganz wild.
Und die ersten Tage so aufzuwachen und...
Das kann ich dir nicht sagen mit 6. Ich kann dir nur sagen, wie diese ganze Kindheit dann für mich hier war.
Ist deine Schwester jünger oder älter als du?
1,5 Jahre jünger.
1,5 Jahre jünger, okay. Und wann setzt deine aktive Erinnerung ein? Wie lange braucht es, bis du zum Beispiel in die Schule geschickt wurdest?
Ich bin direkt dann in die Schule geschickt worden. Ich glaube, nach 2, 3 Wochen... bin ich auf die Waldorfschule in Göttingen, in Flensburg gekommen und meine Schwester in den Kindergarten. Und
konntest du schon Deutsch sprechen?
Nein, überhaupt nicht. Und ich weiß noch genau, wie schwierig das war. Ich hab niemanden verstanden. Und Mama erzählt mir mal, dass wir dann natürlich Amita und ich, meine Schwester ist Amita, relativ schnell dann reingekommen sind, weil du hörst ja zu, aber ich kann mich schon, also ich kann dir jetzt nicht Monate oder Jahre nennen, aber ich weiß, es war eine wahnsinnig schwere Zeit, meine Kindheit. Ich bin dann natürlich auch gemobbt worden, weil ich die Sprache nicht verstanden habe. Ich bin gemobbt worden, weil wir kein Geld hatten.
Du hast anders ausgesehen.
Ich habe ganz anders ausgesehen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass in diesen ersten Jahren in der Schule ich immer sie gefragt habe, Mama, alle Mamas sind hier, haben helle Haare. Kannst du dir nicht die Haare färben? Du bist die einzige Mama mit dunklen Haaren.
Wie hat sie reagiert?
Sie hat drüber gelacht und hat gesagt, nee, Schatz, du wirst damit noch klarkommen, dass deine Mama dunkle Haare hat. Du brauchst einfach noch ein bisschen Zeit, um das irgendwie zu verstehen. Also dieses ganze Thema heimatlos, dieses ganze Thema zwei Kulturen zu haben, Das hat so viele Jahre gedauert.
Du hattest
so,
ja erstmal so nur diese Jahre. Eine, ne, die du gar nicht wahrscheinlich freiwillig loslassen wolltest. Und diese neue, die sich dir, ich weiß nicht, wie vorstellte. Wie stellte sich dir diese neue Kultur, aus der du jetzt vielleicht auch zur Hälfte bestehst inzwischen? Ich weiß ja nicht, wie es in dir aussieht. Wie stellte die sich dir vor? Gab es auch angenehme Sachen, an die du dich erinnerst?
Natürlich, meine Lehrerin, ich weiß noch genau, ich habe sie sehr, sehr gemocht. Sie war unglaublich lieb zu mir und hat versucht, mir irgendwie das Leben leichter zu machen in der Schule. Und ich glaube, ich bin rumgelaufen wie ein Geist und habe erstmal alles aufgesaugt, um überhaupt zu verstehen, was passiert hier, wo bin ich hier, was sprechen die eigentlich? Ich verstehe die Sprache nicht, ich verstehe nicht, was die essen. Ich weiß noch genau, irgendwie Brot mit Wurst, oder hier so Mettwurst oder so. Ich dachte mir, was ist das? Mama, die haben das Fleisch noch nicht gekocht. Was machen die denn hier? Das müsst ihr doch noch in die Pfanne hauen.
Hattest du eine beste Freundin?
Ich hatte sehr viele beste Freundinnen, aber ja, das Thema war ja dann, dass ich die Schule sehr oft gewechselt habe. Ehrlich zu sein, habe ich 8-mal die Schule gewechselt.
Woher, warum kam das?
Also es kam halt erstmal daher, dass wir hergezogen sind und ich bin dann sofort in die erstbeste Schule gekommen, an die Waldorfschule. Dann weiß ich nicht, warum bin ich dann auf eine andere Grundschule gekommen. Dann
Darf ich einen Erklärungsversuch nachreichen bei deinen Eltern, die ja der Bildung irgendwie immer hinterhergereist sind? Wahrscheinlich war ihnen die Waldorfschule dann möglicherweise zu laissez-faire.
Meine Mutter ist Waldorfschullehrerin jetzt seit 10 Jahren. Ja, nee, weiß
dann,
ich nicht.
Dann weiß ich nicht.
Vielleicht war das erstmal der erste Moment, dass die gesagt haben, ja, du kannst erstmal hier starten. Und dann sind wir aber in ein anderes Stadtteil in Flensburg gezogen, meine ich, weil wir haben erst bei meiner Tante gewohnt. In der Gegend, in einer Einzimmerwohnung haben wir zu viert gewohnt. Dann sind wir dann irgendwann dann nach langer Zeit suchen, haben wir dann wirklich dann eine andere Wohnung gefunden. Und ich glaube, das war dann dem geschuldet, dass wir dann den Stadtteil gewechselt haben. Dann sind wir umgezogen. Mhm. Und dann haben ja meine Eltern relativ schnell gemerkt, oder sie wussten das schon im Iran auch, dass die eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen.
Wenn man in einer Einzimmerwohnung lebt, ja, also schon, wenn man in einer Zweizimmerwohnung mit 2 Kindern lebt, wird das, glaube ich, muss man, ja, bei einer Einzimmerwohnung, ja, da kann man sich ja wahrscheinlich sogar als Happy Couple gar nicht auf die Nerven gehen.
Genau, und das war halt bei den beiden auch schon im Iran, hat es eigentlich nicht funktioniert, aber da hat die Familie immer so ein bisschen mit Druck ausgeübt und gesagt, oh komm, ihr müsst doch jetzt und ihr seid jetzt eine Familie und ihr habt Kinder. Und hier in Deutschland hat es aber dann überhaupt nicht funktioniert.
Und ihr Kinder habt das natürlich gespürt, aber ich kann mir vorstellen, wurde das denn thematisiert oder habt ihr das nur als Energie so wahrgenommen?
Nee, wir haben das komplett gespürt, wir haben das komplett wahrgenommen. Die haben sich auch immer mehr gestritten und dadurch kam das dann auch wieder eins zu dem anderen, dass wir dann haben Mama und Papa beschlossen, dass wir die Stadt wechseln, dass wir nach Göttingen ziehen. Göttingen ist eine Unistadt, da hat eine Tante gewohnt und dann tatsächlich der Bildung wieder hinterher. Das ist ja so eine gute Stadt, weil man da auch so schöne, tolle Universitäten hat. Ich glaube, damals gab es nämlich in Flensburg nur so eine Fachhochschule,
ja.
Genau. Und dann sind wir nach Göttingen gezogen. Meine Eltern haben natürlich auch irgendwie versucht, mit diesem Umzug auch ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, hat aber nicht funktioniert. Mhm. Dann ist Mama ausgezogen, dann ist Papa ausgezogen, dann habe ich bei Mama gewohnt, dann habe ich bei Papa gewohnt, dann haben Amita und ich mal zusammen bei Mama gewohnt und so hin und her ging es. Und aus dem Grund habe ich dann auch echt sehr oft die Schule gewechselt oder wechseln müssen.
Dann bist du ja jemand, der sehr adaptierfähig sein muss.
Ich habe es gelernt, ja. Ja, ich habe es gelernt, immer wieder mit der Situation klarzukommen. Deswegen, wenn du mich fragst, eine beste Freundin, das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Das hat dann ab der 10., 11. Klasse dann wirklich angefangen. Und diese Freundin, die ich in der 10., 11. Klasse in Göttingen dann kennengelernt, die habe ich heute noch. Und wir machen heute noch Familienurlaube mit tausenden Kindern um uns herum, weil jetzt alle mittlerweile Mamis sind und Papis sind, genau. Ja.
Wahrscheinlich gehört das zu den Sachen, die man als Kind anstrengend findet, wobei man ja auch dann keine Vergleiche hat. Auch als Kind ist es ja schon dann oft so, wenn sich Menschen zurückerinnern, dass sie sagen, es war gar nicht so schlimm, weil ich wusste ja nicht, wie es sonst ist, ne?
Ja.
So. Und wahrscheinlich hat dir das wirklich dieses Rüstzeug gegeben in Situationen, dich schnell auf neue Situationen einzustellen.
Absolut. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, ich meine, ich würde so eine Kindheit keinem wünschen, aber was es macht dich so stark.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Mich kann nichts umhauen. Deswegen glaube ich auch, dass ich beispielsweise jetzt mit diesem Hate-Storm in Miss Germany nochmal anders umgehen kann, weil ich ein Migrantenkind bin, weil ich einfach genau diese Kindheit hatte, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man seine Familie nicht um sich herum hat, seine Oma und Opa nicht um sich herum hat, dass man Verlustängste hat, dass man heimatlos ist. All diese Themen kann man natürlich sehr negativ sehen, aber wenn du sie dir umdrehst und wenn du daraus etwas Positives rausnehmen kannst, dann siehst du, wie stark es dich macht.
Und nicht, also und offenbar auch nicht verbittert, weil das kann, ne, wenn es schief geht, macht es dich stark, aber es macht dich auch zynisch oder es oder kalt oder so. Und das scheinst du irgendwie nicht zu sein.
Ja.
Gut. Ah, hier sind wir wieder im Kino.
Ja, genau.
Star Wars. Erinnerst du dich an eine ganz bestimmte Situation bei dem Song?
Star Wars allgemein ist auch meine absolute Kindheit. Das hat mich geprägt. Ich liebe Fantasy-Filme. Ich liebe es, drüber nachzudenken, wie man so einen Film baut und wie viele kleine Figuren da drin vorkommen. Jedes Mal bis heute, wenn ich mir so einen Star Wars-Film angucke, denke ich mir, wow, wie viel Fantasie muss man haben, dass jedes einzelne Wesen in diesen Filmen, mittlerweile 9 Teile, so anders aussieht, so cool ist, den eigenen Charakter hat. Diese Welten, das ist so meins. Ich liebe es und auch wieder von Papa geprägt. Und ich gebe es gerade meinen Kindern auch wieder mit. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man mal ab und zu in so eine Fantasy-Welt eintauchen darf und mal einmal mal kurz irgendwie kreativ sein darf, verschwindet und wiederkommt. Ja.
Pamé Schönauer ist heute hier zu Gast. Sie ist Diplom-Ingenieurin, sie ist Architektin, sie ist Miss Germany und sie ist Anfang der 90er Jahre als kleines Mädchen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter nach Deutschland gekommen. Der Vater kam 3 Jahre später. Beide Eltern Akademiker, oder weiß ich jetzt gar nicht, was hat dein Vater beruflich gemacht?
Er hat Geologie studiert.
Hat er auch als Schreiner gearbeitet?
Genau, er hat Geologie studiert und hat dann kurz bevor wir nach Deutschland gezogen sind, hat er mit der Schreinerlehre angefangen. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Auf jeden Fall hat er dann am Ende, ist er Schreiner geworden und hat diesen Job ausgeübt.
Hat er das gemacht, also jetzt, wenn du das sagst, wenn das kurz vor dem Umzug war, weil er das Gefühl hatte, dass er als Handwerker in Deutschland eher eine Perspektive hat als...
Ich glaube, das hat schon viel früher im Iran angefangen, aber natürlich hat es ihm in Deutschland, war es natürlich viel, viel einfacher für ihn, schnell irgendwo, er hat dann angefangen in Deutschland, meine Mutter hat angefangen Deutsch zu lernen und sofort sich anzupassen und die Kultur besser zu verstehen und er hat angefangen unterschiedliche Geschichten zu bauen, ob Restaurants oder Schreinereien auszuüben, um Geld zu verdienen. Hm. So war so ein bisschen die Rollenverteilung, als wir zu viert dann hier gelebt haben, ganz am Anfang.
Wie hast du dich nach all den Umzügen in der Schule zurechtgefunden? Du bist ja, um das schon mal vorwegzunehmen, du hast dein Studium mit 1,0 abgeschlossen.
Mhm, ja.
Also es wird ein großer Druck auf dir gelastet haben und auch deine Eltern, das hast du mal in einem Interview gesagt, haben schon, also auch gerade dein Vater hat sowas gesagt wie, ach, das wird nichts, das schafft ihr nicht. Mhm. Hat dich das angestachelt? Das kann ja auch sehr demotivierend sein.
War es auch, ehrlicherweise. Zum Teil war es demotivierend, zum Teil hat es mich aber auch angestachelt. Er wusste es nicht besser. Auch das ziehe ich ihm nicht, also das sehe ich auch nicht negativ.
Was ist er für ein Typ? Irgendwie müssen wir ihn jetzt ein bisschen besser kennenlernen.
Mein Papa ist ein sehr kreativer Mensch. Er ist sehr gebildet, er ist sehr belesen und er weiß über sehr, sehr viele Themen sehr viel Bescheid. Er ist aber kein... Kommunikation fällt ihm nicht leicht. Zwischenmenschliches kann er nicht gut. Das ist alles die Stärke von meiner Mama, die Pädagogin ist und Mathelehrerin. Und so haben die sich eigentlich beide immer so ein bisschen gefügt. Mit ihm habe ich meine ganze Architektur, meine ganze Kreativität, mein Malen, meine Kunst, meine Physik ausgeübt. Und von Mama habe ich gelernt, wie man mit Menschen umgeht, wie man das Zwischenmenschliche macht und kommunikativ ist. So würde ich es beschreiben. Und Papa... Der kann nicht so gut mit Menschen, aber der kann dir einfach die Welt erklären aus seiner Sicht der Dinge und das hat mir sehr, sehr viel gebracht.
Und lässt er es auch zu, wenn jemand einen anderen Blick auf die Dinge hat?
Ja, absolut. Also das ist da, wenn man da konstruktiv miteinander diskutiert, das kannst du total mit ihm machen. Mit Papa kannst du aber nicht zwischenmenschlich sprechen und sagen, an dem Moment hast du das so und so zu mir gesagt, ich habe es aber so verstanden. So, solche Sachen funktionieren nicht so gut, das sind nicht so seine Stärken. Also wir streiten uns auch, um deine Frage dazu beantworten, sehr viel. Sehr viel haben wir immer mal wieder Streit miteinander, weil mein Vater ist ein sehr stolzer Mensch. Er hat in seinen Augen seine Welt im Iran gelassen, um für mich und meine Schwester diese Zukunft zu ermöglichen. Würde er es heute wieder machen? Nein, würde er nicht.
Ah, interessant.
Ja, würde er nicht, weil er sagt, er hat aber alles verloren. Er hat sein Wesen, seine Daseinsberechtigung verloren. Er fühlt sich in Deutschland, er hat sich nie so richtig angekommen gefühlt, leider. Aber er hat es für uns getan und er weiß, dass es für uns das Richtige war, aber für sich selber nicht.
Mhm.
Also er hat diesen Sprung nicht geschafft. Er hat sehr viel Deutschunterricht genommen. Und er war auch, also beide waren tatsächlich immer darauf aus, dass wir niemals vergessen, wo wir herkommen, dass unsere Kultur das Iranische ist, aber dass wir jetzt Gäste sind in einem neuen Land, in Deutschland, und dass wir auch diese Kultur annehmen müssen. Ich habe ja auch gesagt, ich habe immer Weihnachten und Neujahr gefeiert. Wir haben immer beide Sprachen gesprochen. Papa hat immer darauf geachtet, dass ich sowohl iranische Dichter als auch Deutsche kenne und immer geguckt, dass wir beide Kulturen mitnehmen. Aber er selber hat es für sich nicht geschafft. Er hat es mir beibringen können.
Und er lebt noch in Göttingen, ne?
Genau.
Würdest du sagen, er ist ein trauriger Mensch jetzt?
Ja. Ja, er ist einsam. Mhm. Er ist sehr einsam und er ist mit seinem Leben nicht zufrieden, weil er so ein bisschen die letzten Jahre einfach sehr, sehr einsam war. Meine Eltern haben sich dann natürlich irgendwann getrennt und er hat diesen Sprung nicht geschafft. Und er ist natürlich auch dieses ganze Thema, was im Iran passiert.
Aber wollte ich gerade sagen, es kann ihm ja, also man hilft es ihm auch dann offenbar nicht, dass er sieht, dass es für ihn keine Alternative wäre, zurückzukehren. Denn es ist ja jetzt nicht das Land,
das macht ihn aber halt auch
das
traurig.
Lockt und das sagt, guck mal, wie schön genau. Ich bin, komm zurück. Sondern das ist das Land, das... ne, auf dem viele Fragezeichen gerade stehen.
Genau, er hat es halt nicht geschafft, dieses aus beiden Kulturen das Beste zu nehmen. Ich Deutschland ist mein Zuhause, ja, und ich habe iranische Wurzeln und ich habe die iranische Kultur in mir und innerlich fühle ich mich als Iran-Deutsche. Papa fühlt sich aber als Iraner, der hier nicht so richtig angekommen ist, aber in sein Land zurückgehen und dort leben kann er auch nicht, weil es einfach dort furchtbar ist. Und deswegen ist er so ein bisschen lost.
Und hätte man etwas für ihn tun können? Also ist etwas nicht passiert von Seiten der deutschen Gesellschaft aus, was besser hätte laufen können oder
nein,
müssen.
Nein, das ist nur, was in seinem Inneren ist. Das ist sein, nein, das würde ich so nicht sagen.
Okay. Wenn du dich zurückerinnerst an diese Zeit, in der du Teenager warst, das ist ja auch eine Zeit, also auf jeden Fall ist es auch vorher schon und wahrscheinlich ist es heute, setzt das sehr viel früher ein, aber so auch so ein Markenbewusstsein, so eine zu den Coolen gehören, die richtigen Klamotten tragen und so weiter. Das wird ja am Anfang für dich und deine Schwester nicht so gewesen sein. Ihr wart finanziell sehr viel schwächer gestellt als viele Menschen um euch rum, viele Familien um euch rum. Was hättest du dir gewünscht damals, was nicht möglich war? Was hättest du gerne besessen?
Ja klar, wäre ich gerne wie die anderen Kinder und hätte ganz normale Nike-Turnschuhe gehabt und hätte irgendwie die coole Jacke gehabt und das coole Fahrrad. Das hatten wir nicht und das war eine richtig schwere Zeit für mich, nicht mithalten zu können und gemobbt zu werden. Papa hatte mir ein Fahrrad gekauft vom Flohmarkt, was du in der Mitte halbieren konntest.
Ein Klapprad.
Und, ja, sowas wie so ein Klapprad. Und das war so furchtbar. Ich bin so geärgert worden von den anderen Kindern, aber er hatte das Geld nicht. Und ich werde einen Moment nie vergessen, in der Schule haben die irgendwann gesagt, naja, die Stühle sind ja gar nicht so gut für euren Rücken, ich weiß gar nicht, da war ich in der Grundschule. Kennst du diese Gymnastikbälle, die grünen?
Ja.
Und dann hat jedes Eltern für die Kinder für 30 Mark damals so einen Gymnastikball gekauft. Und diesen Gymnastikball, die kamen an und alle waren stolz wie Bolle auf diesen Ball und jeder hat in der Klasse seinen Ball aufgepumpt. Ich pumpe meinen Ball auf und ich pumpe den so doll auf, irgendwie, dass mein Ball kaputt geht. In dem ersten Moment. Ich habe nicht eine Sekunde auf diesem Ball gesessen. Mein Vater hat es nicht hingekriegt. Wir haben das Geld nicht gehabt, dass er mir einfach nochmal diesen Ball kauft. Ich war die Einzige das ganze Schuljahr, was auf einem Stuhl saß, während alle anderen auf diesem Ball saßen. Das sind halt so Momente, die vergisst du nicht im Leben.
Nee.
Und ich habe diesen Ball einfach dann nie gehabt und konnte nie da drauf sitzen. Ja, es ist ein Moment, wenn ich drüber nachdenke, dass es mich kurz traurig macht, weil ich weiß, wie traurig ich in dem Moment war. So what? Ja.
Mit all dem, was du jetzt weißt über das, was damals furchtbar war, aber wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen, wo du jetzt aber auch feststellst, dass es dich möglicherweise stärker gemacht hat, weil du einen anderen Blick auf die Dinge bekommen hast und vielleicht auch mehr bei dir sein musstest. Du musstest schneller feststellen, wer du eigentlich bist und dass du auf dich aufpassen musst. Ne? Merkst du das bei der Erziehung deiner eigenen Kinder, wo du wahrscheinlich versucht bist, den zweiten Gymnastikball, natürlich würden die einen neuen Gymnastikball kriegen. Aber merkst du auch, dass du zwischendurch so Reminder hast und sagst, nee, könnte ich ihr jetzt geben, könnte ich ihm jetzt kaufen, mache ich aber nicht, damit er weiß ich nicht, eine bestimmte Art von Erfahrung macht?
Absolut. Ich merke total an mir oder habe natürlich über die letzten Jahre immer mehr gesehen, tatsächlich, wenn du es schwieriger hast finanziell und nicht alle Möglichkeiten deinen Kindern gehst, entfalten sich diese Kinder, das ist meine persönliche Meinung, viel besser als ein Kind, was alles besitzt, weil es sich dafür nicht anstrengen muss, etwas zu erreichen. Ich habe so viele Aha-Momente in meiner Kindheit gehabt, wo ich Zeitungen austragen musste, wo ich etwas, ich habe 1 Euro damals pro Hemd, wenn ich für meinen Vater Hemden gebügelt habe, habe ich 1 Euro, eine Mark, Entschuldigung, damals für bekommen. Und das macht was mit dir, wenn du dann auf einmal 20 Mark verdient hast und dir davon irgendwas kaufen kannst. Ich habe mir diese ganzen kleinen Wünsche, ich habe meinen Führerschein selber bezahlt. Vorher meine erste Levi's-Hose habe ich mir selber vom Taschengeld irgendwie gekauft. Diese Momente, die sind ganz, ganz wichtig in meiner Kindheit gewesen. Und klar haben es meine Kinder jetzt viel einfacher, aber ich werde definitiv sie so erziehen, dass sie verstehen, was genau diese Themen bedeuten. Weil ich bin davon zu 100% überzeugt, dass daraus ein stärkerer Mensch, dass ein ganz anderes Bewusstsein dafür entsteht.
Das glaube ich auch. Ja. Seven Days, Craig David, hast du mitgebracht. Wofür steht das Lied?
Liebeskummer, das war mein allererster Freund, den ich dann irgendwie hatte. Und
Wie alt warst du?
15, 16, so genau, ja. Und der hat mich dann verlassen und das war, Mama erzählt, das war eine ganz schlimme Zeit. Ich habe irgendwie nur im Zimmer gesessen, die Tür war zu und ich habe nur geweint und ich habe nur Craig David gehört. Warum Craig David, weiß ich nicht, aber bis heute, wenn ich dieses Lied höre, kennst du dieses Gefühl?
Ja, klar.
Oh, dann denkst du dir so auf einmal, du bist genau in dem Alter, hab das Zimmer vor Augen und wie traurig ich war, ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Hörbar Rust ist eine Radiosendung, die Sie immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 hören können. Wir machen demnächst eine Sommerpause, aber keine Sorge, Sie haben endlos viele Gespräche, die Sie sich als Podcast nochmal anhören können über die ARD Audiothek oder über die Radio 1 Homepage, über YouTube oder was auch immer. Also wirklich zahlreiche, die unterschiedlichsten Menschen. Sie können sich ganz, ganz viele Sendungen und zack ist der Sommer um und wir sind wieder da. Heute zu Gast Apamee Schönauer. Sie ist nicht nur Architektin und Protagonistin des außergewöhnlich schönen Buches Irans Töchter über Mut, Heimat und die Schönheit des Lebens, sondern sie ist zudem auch Miss Germany 2024. Und bevor wir über diesen Titel sprechen und das, was damit einhergeht, ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen am Anfang unserer Begegnung, lass uns kurz über eine Reise in den Iran sprechen, die du mit 14 unternommen hast. War das erste Mal, dass du wieder in den Iran zurückgefahren bist?
Ja, mit 14 bin ich das erste Mal mit meiner Familie in den Iran gereist. Und das ist tatsächlich ein Erlebnis, was ich nie im Leben vergessen werde. Ich bin am Flughafen ausgestiegen und das Erste, was ich dachte, war, mein Gott, diese ganzen Menschen sehen so aus wie ich. Ich habe jahrelang in einem Land gelebt, wo ich immer dachte, ich bin irgendwie so ein Einzelgänger und alle sehen anders aus. Und dann bin ich in Iran angekommen und dachte, die haben alle meine Augenfarbe, die haben alle meine Haarfarbe, die sehen alle aus wie ich, die sprechen meine Sprache. Es war ein unglaubliches Gefühl.
Und dann seid ihr zur Familie gefahren und habt dann dort wie lange gewohnt?
Wir haben dort die Familie 3-4 Wochen besucht und es war wahnsinnig. Wir waren bei meiner Oma und waren bei ihr zu Hause und weil wir irgendwie einen langen Flug hatten, ich weiß es gar nicht mehr, oder weil es Nacht war, wir haben uns dann schlafen gelegt, meine Schwester und ich. Die haben dann gesagt, komm, legt euch schlafen. Und die Familie kam dann irgendwie stündlich und die haben uns immer wieder geweckt. Ich bin immer wieder davon wach geworden, dass irgendeine Tante und irgendein Onkel mich wach geküsst haben. Es war ein unbeschreiblich tolles Gefühl, was ich nie vergessen werde. Und immer wieder haben die uns geweckt und meine Oma dann immer so, ja, geht jetzt raus, lass die beiden sich kurz ausruhen. Und dann wieder nach einer halben Stunde oder Stunde kam irgendwer wieder, der uns über Jahre nicht gesehen hatte und uns einen drücken wollte und umarmen wollte. So, so unfassbar schön.
Was du jetzt erzählst, klingt so, als würden sich alle innerhalb dieser Familie respektieren und lieben. Ist das so? Oder ist das nur von außen? Ist das in den Erzählungen so? Oder?
Nein, aber ich glaube, bei uns hat eine Familie eine andere Priorität als jetzt beispielsweise in der deutschen Kultur. Klar streiten wir uns auch, aber es würde nie passieren, dass man sozusagen sagt, ich habe das sehr oft in deutschen Kulturen gesehen, was ich tatsächlich nicht verstehe, ist so, ja, ich habe den einen Cousin oder mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester rede ich seit Jahren nicht. Das ist etwas, das ist viel, viel weniger in unserer Kultur, weil Familie einfach so wichtig ist und man lebt zusammen. Beispielsweise habe ich im Iran gelernt, auch dieses ganze Thema, bis heute mache ich das so, wenn Familie mich in Deutschland besucht, wir gucken, dass wir alle zusammenschlafen. Wir haben immer alle bei Oma in ihrem Haus geschlafen. Ist völlig egal, ob da ein Bett ist oder nicht. Es geht ja um die Zeit, die du zusammen hast. Dann legt man sich halt einfach auf eine Matratze, auf den Boden oder auf eine Decke. Und das ist so eine, das sind so schöne Eigenschaften, die es in meiner iranischen Kultur gibt. Hauptsache, die Familie ist zusammen. Klar streiten wir uns.
Ging es mir jetzt gar nicht, aber Menschen sind ja auch unterschiedlich. Es gibt ja dann zum auch sehr unsympathische Menschen innerhalb von, oder gibt es die in großen iranischen Familien nicht, weil man da nachsichtiger ist, weil man sagt, ja, der ist zwar cholerisch, aber.
Gibt's auch, glaube ich, in meiner jetzt nicht, in meiner liebe ich tatsächlich meine gesamte Familie. Klar ist der ein oder andere, mit dem du dich besser verstehst, aber trotzdem würde man es hinkriegen, ein Abendessen alle zusammen und lacht und isst zusammen und es hat einfach eine schöne Zeit. Ich kann es dir nicht beantworten, ich habe nie meine Familie ganz eng bei mir gehabt, sondern ich hatte immer die Sehnsucht nach meiner Familie. Immer war dieses Gefühl für mich, wenn ich in Deutschland auf dem Kindergeburtstag war, habe ich die anderen, da war Neid ein bisschen, weil ich dachte, oder Sehnsucht, dass ich dachte, wow, die hat jetzt ihre ganzen Tanten und Onkels und Opa und Opa sind da und ich habe das bei meinem Geburtstag noch nie gehabt, noch nie habe ich einen Kindergeburtstag gehabt, wo meine Familie da war, bei meiner Hochzeit, bei meiner Diplomarbeit. Das war eher so ein Gefühl, so schade, dass die nicht da sind. Und ich habe sie immer vermisst und immer geliebt eigentlich, bis heute. Ja.
Es gab dann nach, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so, einen Vorfall, der dich dann schon wieder so ein bisschen auf Distanz gebracht hat und wo du dann möglicherweise gemerkt hast, da ist doch schon ein Teil in dir, hat sich schon an dieses neue, andere Land gewöhnt oder diese andere Kultur.
Mhm. Ja, wir haben dann, 14 war das erste Mal und dann haben wir eigentlich geguckt, dass wir einmal im Jahr immer wieder das Land bereisen, um die Familie zu sehen. Und umso mehr ich dann da Iran bereist habe, umso mehr habe ich dann eigentlich gemerkt, dass diese Menschen zwar alle aussehen wie ich, aber vom Verhalten und vom Lebensstil bin ich deutsch. Und warum? Weil ich gelernt habe oder weil ich meine Meinung äußern darf, weil ich in Freiheit lebe und weil, wenn mir etwas nicht passt, ich es ausspreche. Das hat dann mit so Kleinigkeiten angefangen, wo meine Oma zu mir meinte, Appi, hier bitte, sag in der Öffentlichkeit draußen deine Meinung nicht. Ich so, warum? Ja, Appi, weil das die Männer hier nicht gerne hören. Und dieses Erlebnis, was du meinst, wir sind mit meinem Onkels, ich habe Cousins, die sind alle in meinem Alter, es hat so Spaß gemacht, mit denen in meinem Iran unterwegs zu sein, sind wir, mein Onkel, musst dir vorstellen, wie so ein Sportclub, wo mein Onkel angemeldet ist und dann wollten wir alle zusammen Billard spielen gehen. Und wir kommen dort an mit meinen Onkels, meinen Cousins, meiner Schwester und mir. Und dann heißt es auf einmal, dass heute ein Feiertag ist. Und die Frauen haben sie durch so ein Mikrofon gesagt, alle Frauen sollen sich bitte hinsetzen und beten und die Männer dürfen Billard spielen.
What?
Ich so, was ist das denn jetzt? Ne? Und dann aus meiner deutschen Kultur heraus würde ich jetzt sagen, was soll das? Und würde mich da jetzt beschweren gehen? Was soll denn dieser Quatsch? Ja, ich möchte genauso Billard spielen wie jetzt irgendwie meine Cousins. Nein, konnte ich nicht. Ich durfte auch nichts sagen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, was passiert denn gerade hier? Warum?
Mhm. Ja. Hast du dich in dem Moment, also freut man, ich versuche das nur nachzuvollziehen, ist das dann auch ein Gefühl der Freude, weil man feststellt, okay, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, habe ich das wieder? Weil letztendlich musst du ja auch die Dinge, die da, auch diese Widersprüche, die da in dir sind, diese beiden Kulturen haben ja diverse Situationen, in denen sich Menschen widersprüchlich verhalten.
In dem Alter verstehst du das noch nicht. In dem Alter bist du eher nur traurig für den Moment, dass du dieses Erlebnis nicht hast.
Okay, das stimmt.
Das kannst du noch nicht greifen. Und wie gesagt, dieses ganze Thema heimatlos zu sein, hat mich ganz viele Jahre beschäftigt. Oder auch, dass ich die Kultur nicht verstanden habe. Ich habe zum Teil, habe mich dann irgendwie im Iran neben meinem Cousin gesetzt und wir haben uns umarmt und gedrückt und sind so aufeinander, haben so ein bisschen wie so Catchen gemacht und haben so, und dann kam meine Oma zu mir, meinte, Abi, sowas macht man im Iran nicht, weil hier kannst du auch deinen Cousin heiraten. Ich so, wie? Also solche Momente hatte ich ganz viel, wenn ich im Iran zu Besuch war, die ich nicht verstanden habe. Okay. Und dann aber wiederum, weiß ich ganz genau, immer wenn ich dann von diesen Erlebnissen, von diesen Wochen bei meiner Familie im Iran zurück nach Deutschland kam, hatte ich ein Gefühl der Leere.
Oh.
Jedes Mal habe ich gefühlt, oh mein Gott, meine ganze Familie ist dort und ich fühle mich gerade leer hier, weil ich meine Cousins, meine Cousinen, meinen Opa und Oma, meine Tanten nicht bei mir habe. Und das war dann ganz schwer, ehrlicherweise, die Kulturen miteinander immer besser zu verstehen, parallel zu verstehen, habe ich am Anfang nicht. Und ich habe es immer zwar verstanden, und da kamen aber immer wieder ganz viele Fragen, die ich mir nicht beantworten konnte. Und über die Jahre habe ich dann immer mehr gelernt, was bedeutet's, und habe dann mit ganz vielen Leuten gesprochen. Zum Beispiel erzähle ich auch mal ganz gerne, Fatih Akin ist der deutsch-türkische Regisseur. Ich habe mal irgendwann einen Beitrag von ihm gesehen, der dann gesagt hat, er hat gelernt, über die Jahre die deutsche und türkische Kultur in seinen Filmen zu spiegeln und das wiederzugeben. Und ich habe dann irgendwann über die Jahre gelernt, dass ich mir aus beiden Kulturen das Beste eigentlich raussaugen muss. Und das ist meine Identität. Ich kann meine Identität nicht nur in einer Kultur wiederfinden, sondern ich bin einfach beide Kulturen. Und das muss ich einfach verstehen. Und dann muss ich einfach verstehen, dass beide Kulturen Dinge haben, die ich nicht verstehe oder die ich nicht für mich sehen würde, aber in beiden Kulturen ganz viele tolle Themen sind, und die muss ich mir einfach raussaugen. Und das zusammen ergibt dann Apame.
Das hast du wirklich schön gesagt.
Danke.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, also Identität ist sowieso, finde ich, ein sehr schwieriger Begriff.
Ja.
Weil was ist das? Woraus setzt sich das genau zusammen? Du musst ja auch jemand sein, wenn du keine Familie hast. Du musst ja auch jemand sein, wenn du keinen Beruf hast. Du musst auch jemand sein, wenn du kein Heimatgefühl hast beispielsweise. Also wie definiert sich Identität? Und wenn man dann auf sowas wie Tradition oder Kultur blickt, kann man sich ja auch nicht nur von dem ernähren, was früher war, weil man so im Jetzt lebt und weil das Jetzt so wenig teilweise mit dem von früher zu tun hat. Es geht alles so schnell. Also finde ich, ist sowieso dieses Feld Identität für Menschen sowieso schon, also schon Menschen, die in diesem Land meinetwegen oder die in einem Land geboren wurden, ist es, finde ich, oft schon schwer, sich diese Frage zu beantworten. Und wenn dann noch die normalen Widersprüche des Lebens kommen, die sowieso schon so komisch sind. Und du hast es sozusagen doppelt. Du hast zwei Länder, zwei Heimaten und zweimal dieses Widerspruchspackage. Das ist ganz schön anstrengend, glaube ich. Hier sind wir jetzt an einer von drei Stellen, die ich mir nicht zutraue. Vielleicht traue ich mir Sima Mafia zu.
Ja.
Es ist eine Sängerin, ne?
Ja.
Gut, aber den Rest musst du machen.
Ihr Song heißt Em Shab Shabe Mahtabe.
Und worum geht's?
In diesem Lied geht's um Sehnsucht und um Liebe. Und für mich ist das ein ganz besonderer Song, denn ich habe meine Diplomarbeit in Deutschland über den Iran, über eine Stadt in Iran. Also das heißt, meine deutschen Professoren haben mir erlaubt, dass ich über Iran die Diplomarbeit schreibe. Und ich habe einen Kurzfilm dazu gedreht. Und ich wollte dazu einen Song, der eine ganz klare iranische Bedeutung hat, was ein ganz, ganz tiefsinniger Song ist. Und diesen Song kennen alle Iraner, von einem Mann gesungen, aber das Original ist von der Frau Sima Mafia.
So, zurück hier in Berlin, zurück aus dem Iran, hier in Berlin mit Apame. Wie bist du auf die Idee gekommen, Architektur zu studieren?
Ich war immer kreativ, ich habe gemalt sehr gerne, ich habe Physik-LK gehabt, also ich habe...
Warum ist dir Physik leicht gefallen? Also es gibt ja unglaublich viele, gerade Mädchen, die diese MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, entweder die es nicht interessiert oder die anfangen und die dann wieder abbrechen. Warum warst du gut darin? Was ist bei dir anders gelaufen?
Also zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit Mathe vergleiche, Mathe war mir immer viel zu trocken und Physik konnte ich greifen, weil das etwas aus dem Universum war. Und dazu kommt vielleicht auch meine Liebe für dieses ganze Science-Fiction, Star Wars. Dieses Fiktive fand ich immer so geil, das Universum. Und ich weiß nicht, ich konnte es greifen, wenn mir jemand Physik erklärt hat, habe ich es dann einfach logisches Denken verstanden und fand es irgendwie cool.
Hast du eine Idee, weil du hast jetzt auch als Miss Germany, kann ich mir vorstellen, bei Domitila war das so, dass sie auch in Schulen gegangen ist und dass sie, ne? Und wenn du jetzt mit jungen Frauen sprichst, ich weiß, dass deine Mission auch gerade die ist, dass du jungen Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund Mut machst und sagst, hier, ne, fühlt euch nicht zu klein, geht raus, guckt, was euch interessiert. Da kommen ja jetzt nicht immer die Antworten, ich will Physikerin werden, sondern sehr häufig, okay, auf jeden Fall will ich nicht Lehrerin werden.
Genau.
Ich will viel Geld verdienen und wahrscheinlich wirst du auch häufig hören, Influencerin, ne?
Das haben sie jetzt gar nicht gesagt. Viel war jetzt, ich war in der 13. jetzt, ich will Tierärztin werden noch nur jünger. Was doof ist, ist das Thema, ich weiß gar nicht, was ich machen will. Das höre ich gerade sehr viel. Gar nicht Influencer, sondern keine Ahnung, was ich machen will. Und wenn ich halt an damals denke, wenn mir jemand die Frage gestellt hat, hatte ich 4 Ideen, was ich irgendwie machen will. Ich wollte Astronautin werden, ich wollte irgendwie Architektin werden, ich wollte ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Und das finde ich so schade, wenn die jungen Leute von heute keine Vorstellung haben. Also ich finde, du solltest in dem Alter sogar übertrieben viele haben, viel, viel mehr und das dann irgendwie dann in deinem Kopf sortieren. So ging es mir zumindest.
Was glaubst du, wie es uns als Gesellschaft gelingen kann, genau das zu pflanzen, also Hunger zu machen, neugierig zu machen auf so viele verschiedene Themen und eben auch gerade Mädchen und Frauen diese Scheu zu nehmen oder für Dinge neu zu interessieren?
Ich glaube, genau das, was wir jetzt zum Beispiel machen, immer drüber zu sprechen. Wenn ich an Schulen gehe, ich war jetzt an diesem Inspiring Girls Day und da hat sich jetzt eine bei mir beworben, ein junges Mädchen, und die fängt jetzt bei mir an, ab dem 1. Juli macht sie 2 Wochen bei mir Praktikum.
In dem Architekturbüro?
Genau, in meinem Architekturbüro. Und ich glaube, es geht da ganz viel darum, den Eltern zu sagen, bringt eure Kinder dazu, an solchen Tagen teilzunehmen, mit Frauen zu sprechen, die in Männerjobs sind, da Praktikas zu machen und da mal so reinzuhorchen und mal sich diverse, unterschiedlichste Jobs anzuschauen und da mal reinzuschnuppern. Ich glaube, das hilft unglaublich doll.
War dein Vater jemand, der dir auch Sachen beigebracht hat, handwerklich?
Absolut.
Also er hat dich aktiv, er hat gesagt, so Appi, komm jetzt mal her, zeig dir mal, wie ich in der Wand bohre.
Absolut.
Super.
Ich hatte das natürlich auch das Interesse daran, sehr dolle, aber er hat mir das alles beigebracht. Also in unserem Haushalt bohre ich schraube, ich dübel, ich mache Lampen fest, ich habe eine Nähmaschine zu Hause, ich nähe Kissen und unsere Vorhänge kürze ich, mache alles ich. Aber ich lieb's und das hat mir aber auch Papa alles in die Wege geleitet. Natürlich hat er mit seiner Schreinerei, die er damals hatte, diesen Geruch von Holz und Farbe. Ich liebe es auch. Ich liebe es. Und deswegen interessiere ich mich auch bis heute dafür, gehe ich auf eine Baustelle und sage, ich will gucken, was ihr macht, weil ich jeden Tag Neues dazulerne. Und das ist so toll, dass als Frau das auch alles selber zu können und auf keinen angewiesen zu sein. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass ich meinen Mann nicht brauche, aber ich mag das gerne, selber alles zu machen.
Und es ist ja dann auch, wenn man dann die Möglichkeit hat, Sachen abzugeben, ist ja okay.
Genau.
Ne? Also ich weiß ja auch, dass du dich, ich glaube auf LinkedIn habe ich was gefunden, dass du dich eigentlich sogar sehr dafür stark machst, dass auch Männer gewürdigt werden, wenn sie sich um die sogenannte Care-Arbeit kümmern, weil ihr eine junge Tochter habt.
Genau.
Und weil du das Gefühl hast, dass du immer den ganzen Applaus bekommst, wenn es darum geht, dass du diesen Spagat machst aus diesen Jobs, die du hast. Ne? Einmal bist du ja wirklich eine Art Botschafterin als Miss Germany. Du hast viele Termine, dann leitest du. Du bist die Leiterin einer Architekturabteilung. Du hast mit 8 Leuten. Du hast viel Verantwortung.
Ja.
Und du hast noch dieses Familienleben mit 2 Kindern, die noch verhältnismäßig jung sind.
Genau. Und bei LinkedIn, das, was ich geschrieben habe, ist es mir einfach aufgefallen, weil im ersten Monat hatte ich jeden Tag Interviews und jeden Tag haben sie alle mal zu mir gesagt, Mensch, wie machst du das denn? Und wie schaffst du das denn mit deiner Zeit? Und dann habe ich immer gesagt, Leute, wir sind ein Team. Das machen mein Mann und ich zusammen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, wow, es hat noch nie jemand zu meinem Mann gesagt, gut gemacht, dass du 2 Kids hast, dass du CEO einer Firma bist mit 500 Mitarbeitern, dass deine Frau Vollzeit arbeitet und auch noch Miss Germany ist. Da sagt keiner zu ihm,
weil er sich auch genauso um die Kinder kümmert wie du?
Genau, also es würde ja gar nicht anders gehen. Also das heißt, wir haben jeden Tag, wir haben gemeinsam einen Terminkalender und dann gucken wir, wer macht was. Er ist jetzt irgendwie übermorgen 2 Tage weg, dann kommt er wieder, dann bin ich bei einem Panel-Talk, dann bin ich weg. Und so steuern wir unser Leben. Geht auch gar nicht
super,
anders.
Super, wenn es so ist, hervorragend. Dann ist es natürlich wirklich klasse.
Ja.
Und besser hätte es ja gar nicht kommen können als Übergang. Da ist dein Mann und da ist dieses Liebeslied, das du für ihn mitgebracht hast. Jackson Dyer, Fire That Will Never Burn.
Genau, das ist unser Liebeslied. Wir lieben Jackson Dyer, waren schon bei Jackson auf Konzerten und damit hat so ein bisschen angefangen, unsere Liebe. Und jeder kennt das, jedes Pärchen hat irgendwie ein Lied, was er irgendwie mit seinem Partner verbindet und das ist unser Song.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
In Stuttgart in der Firma.
Okay.
Genau, und dann hat unsere Liebesgeschichte angefangen und Jackson Dyer kann ich jedem nahelegen, sein ganzes Album, es ist so wunderschön, sich anzuhören. Er hat eine ganz, ganz besondere Stimme.
Schatz, Sie spielen unser Lied. Jetzt.
There's a new star in my sky, shining diamonds skimming across my side. An overwhelming lie taking hold over my feeble mind.
Apame Api Schönauer ist heute hier zu Gast. Sie ist Architektin, Diplom-Ingenieurin und Miss Germany 2024. Und nun hast du zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, kann ja gar nicht sein. Zweifache Mutter und fast schon 40 und so weiter, aber ja. Die Statuten, sagt man, glaube ich, dieses Wettbewerbs haben sich verändert. Es geht um couragierte, um engagierte Frauen. Was hat dich dazu bewogen, dich zu bewerben?
Ich wollte einfach, ich wollte aus meiner Komfortzone rauskommen. Ich wollte gerne was Neues ausprobieren und das hatte damit zu tun. Das hatte zweierlei Gründe. Einmal, weil ich erstmal Mama geworden bin von einer kleinen Tochter und ich wollte noch mehr Vorbild für sie sein und habe drüber nachgedacht, wie kann ich ihr zeigen, wie man als starke Frau in dieser Welt klarkommt und dass man eine Meinung hat und sichtbar ist und mutig ist. Die ist noch relativ jung, aber ich habe den Drang dazu gehabt, damit schon loszulegen. Und dann ist diese Iran-Revolution, diese Frauenrevolution entstanden und ich habe diese mein Land niemals so emotional wahrgenommen, wie jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren sind es, glaube ich, anderthalb bis zwei Jahre fast jetzt schon, was mich wirklich so traurig gemacht hat. Ich habe bestimmt jeden Tag geweint, als das Ganze passiert ist. Aber das hatte einfach was damit zu tun, nicht weil ich mich davor nicht zu meinem Land hingezogen gefühlt habe, sondern ich glaube, weil ich Mama geworden bin, weil ich nochmal älter geworden bin, als Frau zu sehen, wie diese Frauen sich da motivieren und engagieren. Und bis heute, wenn ich dir das jetzt gerade erzähle, kriege ich Gänsehaut. Und wenn ich drüber nachdenke, dass du Mama bist und dein Kind loslassen musst, weil es sagt, ich will auf die Straße und für meine Freiheit kämpfen. Was tust du? Was tust du? Und dann habe ich mich umgeguckt und gesagt, guck mal, ich wohne hier in meinem wunderschönen Apartment. Mir fehlt's an gar nichts. Ich habe alles. Wir machen unsere Urlaube. Meinen Kindern fehlt's an gar nichts. Sie haben ihre Freiheit zu leben und zu tun, was immer sie wollen. Und ich muss mich dafür mehr motivieren. Und dieser Drang wurde immer größer in mir. Und immer mehr bin ich auf Demonstrationen gegangen und habe daran teilgenommen, für den Iran zu kämpfen. Und dann kam das halt, dass ich dann einen Freund kennengelernt habe, der zu mir gesagt hat, aber es gibt dieses Miss Germany. Und ich so, was ist das? Miss Germany, ein Schönheitswettbewerb, das interessiert mich nicht. Und dann hat er mir das erklärt und gesagt, nein, es gab einen Wandel und es geht um Frauen, die Verantwortung tragen wollen. Und willst du nicht deine Themen ein bisschen mehr nach außen tragen? Die hilft, Miss Germany hilft dir am Ende, dass du mehr Reichweite hast, damit deine Themen einfach noch mehr Leute hören. Dann habe ich aber nicht drüber nachgedacht und gesagt, okay, attacke, ich melde mich da jetzt einfach an. Und habe mir das auf dem Internet angeguckt und dann musste man sich bewerben und ein Kurzvideo von sich schicken, was seine Mission ist. Und so startete die Reise Miss Germany.
Es gab, ich mache das nur der Vollständigkeit halber, ich habe das durchgelesen. Für mich klingt das total plausibel, aber es gab einen Gedanken oder das ging auch durch die Presse, dass ihr euch in einem Coworking-Space vorher schon begegnet seid, also die Veranstalter, dass ihr euch schon kanntet. Also man hat da überlegt, gab es da eine Schiebung? Kannst du das aus deiner Sicht nochmal kurz erklären?
Ja, also ich habe mich dann bei Miss Germany beworben und dann hat diese Reise angefangen, 15.000 Frauen und dann waren es irgendwann 100 Frauen, dann 40 und 20. Und ich habe dann irgendwann erfahren, also wir haben dieses Coworking-Space vor Jahren gebaut und ich mache ja sehr viel Architektur. Das heißt, allein in diesem ganzen Museumsinsel sind drei Gebäude, die ich architektonisch umgesetzt habe. Und unsere Firma vermietet das. Wir haben an unterschiedlichen Leuten, die Büroflächen haben wollen. Wir haben Eventflächen und so weiter und so fort. Und in einem von diesen Büros, das ist 1000 Quadratmeter groß, sitzt der Max Klemmer. Wenn er dann in Berlin ist, erlebt ja sein Office ist ja eigentlich in Oldenburg und selber lebt er in München.
Das ist die Organisationsfamilie für dieses Miss Germany, ne?
Genau. Das heißt, Miss Germanys Office sitzt eigentlich in Oldenburg. Er selber sitzt in München, also er selber wohnt in München. Und er hatte sich dann irgendwas gesucht, wenn er dann mal alle 2 Monate mal in Berlin ist, dass er dort auch ein Office hat. Und da reden wir von einem Schreibtisch und einem Tisch und einem Stuhl. Und genau, und das hat er bei uns angemietet. Und das habe ich dann hinterher herausgefunden und gesagt, ach krass, ich habe mich bei diesem Miss Germany überfahren. Ach krass, der Max Klemmer ist dann sozusagen der CEO von diesem Ding. Und irgendwann habe ich ihn mal angehaucht, als er dann da war, angeschubst und habe gesagt, hi, ich habe mich auch bei dir beworben. Er ist so cool und dann haben wir einen Kaffee getrunken.
Das war natürlich Futter für all diejenigen, die sowieso irgendwie unzufrieden waren und so weiter. Du musstest dich ja qualifizieren anhand einer, es gab ja eine Jury, die euch gewählt oder eben nicht gewählt hat. Nach welchen Kriterien eigentlich sind diese Jurymitglieder vorgegangen?
Also die Kriterien bei Miss Germany sind Entwicklungspotenzial, Begeisterungsfähigkeit und Professionalität. Das sind die 3 Kriterien, woran sie die Frauen messen.
Und hast du gemerkt, dass du Bist du da am Anfang, so wie du es erzählst, bist du da eher so, ja, dumm. Und wahrscheinlich ist das dann, je weniger Frauen es werden, verändert sich auch die Sicht auf die Dinge, oder?
Genau, ich habe das gar nicht ehrlicherweise ernst genommen. Ich habe gesagt, ja, ich bewerbe mich da und habe keine Ahnung, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Und dann, umso weniger Frauen dann da waren, dann waren die Top 40, haben sich dann bei der Her Career in München getroffen. Da habe ich auch das erste Mal richtig mit Max überhaupt über Miss Germany geredet und verstanden, dass er das Ding mit 27, er ist ja 27, ein sehr, sehr junger Mann, das Ding dann vor 5 Jahren hinterfragt hat und verändert hat. Das hat mich sehr imponiert, dass man in so jungen Jahren als junger Mann wirklich die Rolle der Frau umdeckt, fand ich stark, zumal ja auch seine Familie das überhaupt nicht gut findet, dass er das gemacht hat. Und dann gab es irgendwann die Top 20, dann haben wir uns für 5 Tage in so ein Schloss eingesperrt und dann waren ja die Top 10 dann für 8 Tage in Rust. Und umso näher dieses Event kam und umso weiter ich gekommen bin, umso mehr habe ich mich damit beschäftigt, weil wir haben natürlich dann sehr viele Speaker-Coaches gehabt, wir haben Sport gemacht zusammen, Healthy-Training, es ging darum.
Speaker-Coaches, dass ihr eure Mission,
dass du deine Mission auf den Punkt bringst, dich fokussierst. Was möchtest du eigentlich sagen? Denn ich habe natürlich das erste Mal, als ich meine Mission gesagt habe, war die ewig lang. Und dann ging es darum, okay, fokussier dich. Bring das Ganze mal mit einem Satz auf einen Punkt. Und was ist es genau, was du wirklich machen willst? Und wer ist eigentlich genau deine Zielgruppe? Und genau solche Themen haben mir unglaublich geholfen. By the way, ich kann es jeder Frau da draußen empfehlen, diese Miss Germany-Reise, die bringt einem unglaublich viel, ob du es gewinnst oder nicht, weil du einfach unheimlich viel über dich selber lernst, dich zu fokussieren. Und was möchtest du eigentlich? Was ist deine Vision für dich persönlich?
Na los, diese ganzen Fragen, die du da jetzt durch die Luft wirbelst, was möchtest du für dich? Was ist deine Mission?
Meine Mission ist, dass ich genau das Thema, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, in meiner Vergangenheit, als Architektin in einem Männerjob weitergeben will. So hat ja dieses ganze Miss Germany überhaupt für mich angefangen. Ich möchte junge Frauen, vor allem mit Migrationshintergrund, dazu ermutigen, die beste Version ihrer selbst zu werden, mutig zu sein und sichtbar zu sein, sich zu trauen, Dinge zu hinterfragen und niemals zu vergessen, wo sie herkommen. Also Herkunft braucht Zukunft. Und niemals aber zu vergessen, wo sie hinwollen. Und das Ganze gepaart und eine Stimme zu haben. Und ob es in deinem Job ist, ob es in deiner Familie ist, ob es in deinem Privatleben ist, ob es in deinem Freundeskreis ist. Trau dich deiner Persönlichkeit, deinem Inneren, vertrau deinem Inneren und versuche dem zu horchen und vertrau dir selber und sprich aus, was du denkst.
Du bist auch jemand, der zeitlebens, wenn ich das richtig sehe, extrem fleißig war. Also es gehört, was würdest du sagen, wie viel Selbstdisziplin?
Ganz viel Selbstdisziplin. Ganz viel. Du musst natürlich auch deinen Job, den du ausübst, das sage ich immer meinen jungen Architektinnen, du musst leistungsmäßig natürlich dich selber auf einem hohen Niveau bringen. Du bringst dein Studium hinter dir, kommst aus einem Bachelor- oder Masterstudium raus, so what, das ist super gut. Aber was danach folgt, ist eigentlich nur, was du dir selber beibringst. Du musst jeden Tag eigentlich an dir selber weiterarbeiten. Jedes Mal, wenn ich auf die Baustelle gehe, lerne ich was Neues. Man ist nie ausgelernt. Das heißt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du auf einem Niveau bist. Gerade auch in diesem Männerjob musst du auf Augenhöhe mit Männern sein, in erster Hinsicht mit Leistung. Und dann natürlich mit dass du wirklich an dich selber glaubst und dich traust, da ein Statement zu setzen. Und wenn du dann noch lernst, deinen weiblichen Charme da einzubringen, dann gehört dir die Welt.
Aha.
Ja.
Gut. Und da muss der Hund, kleiner Hund. Was spielen wir jetzt? Besan Baran.
Besan Baran heißt, mach, dass es regnet, von Eham. Das sind zwei Künstler aus dem Iran. Ein ganz, ganz emotionales Lied, was mich jetzt auch in diesen ganzen anderthalb Jahren, der letzten anderthalb Jahren Frauenrevolution begleitet hat. Und zwar habe ich mir ein Konzert angeguckt und die durften mal einmal ein Konzert, ich weiß nicht, bestimmt durften sie mehrere Konzerte im Iran geben, aber dieses Konzert, wo sie dieses Lied spielen, da sitzt ein ganz junges Publikum und keiner darf aufstehen, tanzen, sich bewegen, sondern alle sitzen ganz nüchtern, weil es das Gesetz sagt, weil der Staat es sagt. Und oh, das hat auch ganz, das hat einfach was mit mir gemacht. Und die dürfen ganz nüchtern zu diesem Lied klatschen, obwohl du einfach das Bedürfnis hast, aufzustehen und dich zu bewegen. Hört euch in das Lied rein.
بزن باران به بار از چشم من بزن باران بزن باران بزن بزن باران که شاید گریم پنهان بمانم.
Zu Gast ist heute Miss Germany 2024, die Architektin Apame Schönauer. Wenn Sie mehr über Ihre Geschichte und überhaupt über ganz außergewöhnliche, interessante Frauen lesen und erfahren möchten, dann legen Sie sich bitte das Buch Irans Töchter zu, über Mut, Heimat und die Schönheit des Lebens, erschienen bei Kalwei, kostet 29,95. Wie würdest du dieses Buch kurz nochmal zusammenfassen? Weil da sind auch Rezepte drin, also ihr Frauen werdet porträtiert. Wie viel seid ihr? 20 ungefähr?
Glaube ich.
Roundabout 20, ja. Frauen. Ganz unterschiedliche Geschichten. Man sieht ein bisschen, wie ihr wohnt, was ihr mögt, wie ihr lebt. Eure Musik lernt man kennen.
Ja. Das sind ganz unterschiedliche Frauen aus unterschiedlichen Berufsbereichen. Und jede erzählt ein Stück aus ihrem Leben, aus ihrer Geschichte. Und was natürlich alle verbindet, ist diese unterschwellige Trauer dem eigenen Land, wo man herkommt, wo man geboren ist bei den meisten, nämlich diese Trauer, was gerade mit dem Iran passiert und mit den Frauen dort vor Ort. Und das spürst du bei jeder einzelnen Geschichte, das Land zu vermissen, wo man herkommt. Und sehr viele von denen, ich auch, können nicht mehr in das Land reisen. Und das ist schon krass, drüber nachzudenken, dass du einfach nicht mehr in das Land reisen kannst, wo du geboren bist, wo noch Familie von dir ist. Ja, da muss man einfach mal drüber nachdenken, was es für den einen oder anderen bedeuten würde, wenn man nicht mehr nach Deutschland reisen darf und in dem Land, wo man geboren ist, und seine Familie wiedersehen kann.
Gerade Deutschland ist ein gutes Beispiel, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass zumindest in einem Teil Deutschlands eben diese Art der Reisefreiheit und der Familienzusammenführung und so weiter auch nicht stattgefunden hat. Die Zeit legt da viele Decken drüber, habe ich so ein bisschen den Eindruck, sodass das schnell vergessen wird, was Freiheit bedeutet. Also wir können jetzt, das ist möglicherweise auch eine streitbare These, gerne lasst uns streiten, wir können nicht alle einer Meinung sein. Aber das, was wir Freiheit nennen und was mir als Generation, ich wurde 1967 geboren, ich musste mir keine Freiheit groß erkämpfen. Das haben die Leute vor mir gemacht, das haben auch die Frauen vor mir gemacht, aber auch viele couragierte Männer, die man nicht vergessen darf. Nur ist mir schon ein bisschen bange, wenn ich merke, dass dieser Freiheits- und Demokratiebegriff so ein bisschen wie, als würde es
sich, wischiwaschi wird.
Ja,
so, ne?
Oder als würde es sich um so einen Salzstreuer handeln, ja, der sowieso immer auf dem Tisch steht, ne?
Genau, das ist auch mein Thema, dass ich immer wieder merke, wenn ich hier bin, und das war halt genau auch dieser Bezug, wenn ich im Iran war und wieder zurückgereist bin, was bedeutet denn eigentlich Freiheit? Und wie viele Menschen machen sich eigentlich genau jetzt in Deutschland darüber Gedanken, was sie eigentlich für eine Freiheit genießen? Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich glaube wirklich, dass der eine oder andere sich darüber mal Gedanken machen sollte, wie schön er es denn doch wirklich hat, wenn man das nämlich im Verhältnis sieht, wie es anderen Nationen, Ländern, und Iran ist ja nicht das einzige Land, die überhaupt keine Freiheit haben, 0,0. Also das, ich finde, die Menschen sollten sich darüber Gedanken machen, wenn sie morgens aufstehen und sich anziehen. Sie sollten sich darüber Gedanken machen, wenn sie für ihre Kinder eine Schule aussuchen.
Wenn ihr Radiowecker angeht.
Wenn ihr Radiowecker angeht.
Die Musik,
angeht,
die man hört, alles.
Fernsehen,
ganz genau.
Was du im Fernsehen anschauen kannst. Du dir aussuchst, welchen Job du ausübst, welche Freunde du hast, dass du nach draußen schaust und es sieht alles harmonisch aus und du hörst Vögel Zwitscher gerade draußen. Das sind Dinge, die wir jeden Tag selbstverständlich nehmen, die aber nicht selbstverständlich sind. Und da glaube ich einfach, es ist ganz wichtig, dass sich wirklich der ein oder andere da wirklich nochmal darüber, für sein Leben sich darüber Gedanken macht und dankbar ist. Denn ich bin's. Ich bin so dankbar, dass ich hier leben darf. Ich bin so dankbar, dass ich diese Freiheit leben durfte, dass ich in diesem Land aufgewachsen bin und dankbar für meine Familie und für alles, was wir haben. Und das darf man nicht vergessen.
Du hast du bist Mitgründerin, glaube ich, eines Netzwerks. Was ist das für ein Netzwerk und wer kann dem beitreten?
Wir haben in diesem ganzen Zug mit der Frauenrevolution, als das angefangen hat, haben wir Shirzan World gegründet, Moshkan und ich, also Mosh, meine Freundin und ich. Wir waren am Anfang viele Frauen, sehr, sehr viele Frauen und haben immer mal wieder Events gemacht, Veranstaltungen, wo wir einfach tolle Menschen zusammenbringen, um darüber zu sprechen, was im Iran passiert, um aber uns auch gegenseitig hier zu stärken, Frauen gegenseitig zu stärken, uns zu unterstützen, ob es im Job ist, ob es im Beruf ist, ob es in der Gesellschaft einfach ist. Und die Seite kann man sich anschauen. Wir haben Hoodie gegründet, zusammen auch, was ja die Initiative von der Leila kam. Und
Leila Pirdayesh, Lala Berlin.
Genau, genau, Lala Berlin. Und wir haben so ein paar Events gemacht. Das müssen wir jetzt nochmal, das hat sich jetzt so ein bisschen auseinandergelebt und jetzt muss man das so ein bisschen wieder anpacken und schauen, dass wir da, wir haben echt tolle Events einfach veranstaltet und damit haben wir immer wieder die Aufmerksamkeit auf den Iran gezogen, weil was halt ja jetzt gerade, was wir sehen, was passiert ist, es berichtet ja kaum noch einer irgendwie gerade über den Iran und was da genau passiert. Und es passiert genauso viel wie am ersten Tag vor, als Mahsa Amini gestorben ist. Genauso werden Menschen noch erhängt, getötet. Unzählige, unschuldige Menschen sind im Gefängnis. Und es ist so schade, dass man kaum noch was darüber liest.
Also die Menschenrechtsaktivistin und Filmemacherin Düzen Tekay ist eine der Personen, der ich auch zu 100% vertraue und die immer sehr, sehr objektiv auch Informationen zusammenträgt. Und
Düsen
die auch,
macht sehr viel für den Iran.
Und
ganz
sie erinnert
genau.
immer wieder, was da passiert und wird nicht müde, obwohl sie auch noch ganz an. Und sie wird persönlich angegangen gerade von verschiedenen Seiten, was so nicht hinnehmbar ist. Aber wie können wir denn hier in der Freiheit lebend den Frauen im Iran am besten helfen? Weil ich habe schon überlegt, also auch Afghanistan, ich würde, also auch da leben so unglaublich couragierte Frauen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um heimlich Mädchen zu unterrichten und so weiter. Also es ist natürlich auch schwierig und bringt diese Frauen möglicherweise in Gefahr, wenn man diese Projekte in irgendeiner Weise benennt oder so. Aber was können wir denn tun, um diese Frauen undercover irgendwie zu unterstützen?
Also was immer hilft, ist Düsen zu unterstützen, weil Düsen unterstützt damit Hawa, mit ihrer Hilfsorganisation, sehr vielen Menschen, was also Spenden
Hawa, genau.
tatsächlich.
Hawa heißt der Verein Hawa e.V., also H-A-W-A-R.
Genau, also Spenden hilft immer, dann an solchen Events teilnehmen, wenn eine Veranstaltung ist. Doktor und Doktor, das sind zwei wahnsinnig tolle Frauen aus dem Buch Irans Töchter. Das sind beides zwei Doktorandinnen in Physik, die kulinarische Küche machen. Da einfach mal an einem Event teilnehmen und mehr über die iranische Kultur erfahren, weil die beiden Frauen machen es wahnsinnig toll. Unsere Kultur, aber aus der schönen Seite, aus der Kultur, Architektur, Essen, wieder zu spiegeln und ansonsten einfach drüber sprechen, den Iran nicht vergessen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder drüber sprechen, was da gerade passiert, was da für eine tolle Kultur ist.
Als Gina Mahsa Amini getötet wurde und die Proteste danach losgingen und sich auch hier unglaublich viele Menschen positioniert haben, und letztendlich auch in diesem Buch habe ich das Gefühl, dass es in erster Linie die Frauen sind, die da sehr mutig vorangehen.
Weil gerade tatsächlich also das sind schon die Frauen, die das Ding in dieser Revolution an sich gerissen haben. Allein diese Symbolik, dass die Frauen ihr Kopftuch abnehmen und auf die Straße gehen und wissen, dass sie geschlagen, dass sie verhaftet werden können, dass sie erhängt werden können, dass sie ins Gefängnis gehen,
vergewaltigt werden können,
diese ganzen schlimmen Sachen. Und sie tun's trotzdem. Also mein Onkel erzählt mir, 50% der Frauen gerade dort tragen kein Kopftuch. Und das ist so unfassbar mutig. Allein diese Symbolik, die sie gerade jeden Tag machen, obwohl sie zur Arbeit gehen, zum Arzt gehen, ihr Kind zur Kita bringen, was auch immer, ist schon einfach so eine Waffe, weil dieser Kopftuchgedanke, und nochmal, das hat nichts mit Religion zu tun, diese Symbolik für diesen Staat, weil das ist einfach eine Unterdrückung, die seit Jahren mit den Frauen dort stattfindet. Und dieses Kopftuch abzunehmen und auf die Straße zu gehen, ist schon einfach der Kampf an sich. Das reicht schon gerade allein, was da passiert, das jeden Tag immer wieder zu zeigen.
Also hier nochmal der Reminder, der Verein von Düzen Tekel, das ist jetzt zufällig aufgekommen, aber ich weise gerne darauf hin, heißt Havar e.V. Das Buch, um das es geht, und das ich wirklich, also das wirklich auch ein schönes Buch ist, ist auch schön gemacht, schöne Farben, schwer, sieht toll, ganz toll, heißt Irans Töchter, über Mut, Heimat und die Schönheit des Lebens, erschienen bei Kalwei, kostet 29,95. Wir verlosen 3 Exemplare. Sie müssen dazu folgende Frage richtig beantworten. Apame hat ja mit ihrer Freundin zusammen ein Netzwerk gegründet, das Shirzan heißt. Was heißt denn Shirzan? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse gleich in die E-Mail, damit wir Ihnen das Buch zukommen lassen können. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, gut, richtig.
In Ordnung. Und dann enden wir jetzt mit einem Lied von Shervin. Mhm. Wie heißt es? Baroye?
Baroye.
Baroye.
Baroye heißt für. Und das Lied heißt Baroye Ozodi, für die Freiheit. Und das ist das Revolutionslied, das der Shervin geschrieben hat und seitdem erst im Gefängnis und jetzt in Arrest ist. Er hat für dieses Lied auch einen Grammy gekriegt. Es ist unfassbar. Das ist das Lied gerade, was alle Iraner miteinander vereint. Und jeder, der es hört und aus dem Iran kommt und diese Geschichte verschiebt, können nur die Tränen laufen, weil es einfach so ein Schicksal ist, was wir alle gerade zusammen haben. Und Shervin es so schön singt.
Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier.
Sehr gerne.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.